90.
3 Monate hat es gedauert, bis das Unterhaus des russischen Parlaments einer Vorlage zustimmen wollte, die den Einsatz russischer Truppen in Tschetschenien untersagt und die Regierung zu sofortigen Friedensverhandlungen mit den Tschetschenen auffordert. Eine Vorlage, die trotzdem ohne Gesetzeskraft bleiben wird, denn ihr muss das Oberhaus sowie der russische Präsident Jelzin zustimmen. Und dass dies der Fall sein wird, ist mehr als unwahrscheinlich. So wird der Krieg im Kaukasus, der in erster Linie ein Krieg gegen Zivilisten ist, auch im 4. Monat unverändert weitergehen, ohne dass von parlamentarischer Seite ernsthafter Widerstand droht. Zu den wenigen, die seit Anbeginn des Krieges konkrete Maßnahmen gegen diesen Krieg unternommen haben, gehören die sogenannten Komitees der Soldatenmütter. 30 existieren über ganz Russland verteilt. Die größten befinden sich in Moskau und Petersburg. Dort fand am Wochenende ein Treffen der Soldatenmütter statt. Mit dabei war Barbara Gladisch vom Komitee für Grundrechte und Demokratie. Mit Barbara Gladisch führte ich heute Nachmittag ein Interview zu der Arbeit der Soldatenmütterkomitees und den Möglichkeiten, den Kriegsdienst in Russland zu verweigern.
Die Soldatenmütter sind Frauen, die 1989 sich zusammengeschlossen haben in Moskau, um gegen die Gewalt in den einzelnen Militäreinrichtungen vorzugehen und darüber zu recherchieren. Und als dann der Krieg in Tschetschenien begann, wurden dieses Komitee, das schon vorhanden war, aber sich mit anderen Aufgaben befasst hatte, von den Müttern in Russland angesprochen und angeschrieben, und sie wurden aufgesucht, um diesen Müttern zu helfen, nach dem Verbleib ihrer Söhne zu forschen. Und so sind die Soldatenmütter, also dieses Komitee, in eine Arbeit eingestiegen, an die sie vorher überhaupt nicht gedacht hatten und die sie jetzt also mit fürchterlich viel Fleiß und Kraft verfolgen.
Die Komitees der Soldatenmütter versuchen zum einen, eingezogene Rekruten zu beraten und zum Untertauchen zu bewegen, zum anderen an die Front zu gehen und dort auf die bereits im Einsatz sich befindenden Soldaten einzuwirken.
Also die Soldatenmütter helfen den jungen Männern, die desertieren wollen oder die desertieren, indem sie zum Beispiel ihnen raten, sich zu verstecken. Ich habe das bei einem Beratungsgespräch also sehr hautnah mitbekommen. Ich erkläre es Ihnen kurz. Ich war in Moskau. Bevor ich nach Leningrad oder beziehungsweise Petersburg gefahren bin, habe ich 2 Tage mit den Soldatenmüttern in Moskau zusammengesessen oder mit ihnen zusammen, war ich zusammen in ihrem Büro, um mitzubekommen hautnah, was da passiert. Es kommen also Mütter mit ihren jungen Söhnen, blass, brav gescheitelt, Mutter sehr ängstlich, der Sohn schüchtern, und sie fragen, welche Möglichkeiten habe ich oder hat mein Sohn, nicht in den Tschetschenienkrieg einberufen zu werden. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die Söhne versteckt, vor allen Dingen dann, wenn sie schon in der russischen Armee sind. Wenn die Söhne in der russischen Armee sind, ist es so, dass sie zum Beispiel zu irgendwelchen Manövern herangezogen werden und sie wissen schon in ihrer Einheit, aha, das ist also offenbar die Vorbereitung auf die Wirklichkeit. Und auf dem Weg zu diesen Manövern versuchen einige junge Männer, sich abzusetzen und unterzutauchen und erscheinen dann irgendwann mal bei ihren Eltern zu Hause. Und die fahren dann mit ihren Söhnen oder auch ohne ihre Söhne, weil sie Angst haben, sie zu zeigen, nach Moskau oder in die anderen Büros der Soldatenmütter, die so jetzt auch schon wieder im Entstehen sind. So, und dann findet die Beratung so statt, dass die Soldatenmütter den jungen Männern vorschlagen, sie sollen aufschreiben, warum sie nicht bereit sind, in den Krieg in Tschetschenien zu gehen. Es gibt in Russland nicht die Gewissensentscheidung, wie es so bei uns gibt, von meinem Gewissen kann ich es nicht verantworten. Also das sind Sätze, die gelten dort nicht, aber es wird ihnen angeraten, den jungen Männern das so zu formulieren, dass sie nicht bereit sind, auf ihr eigenes Volk zu schießen, weil eben dieses Russland mit Tschetschenien eigentlich noch eine Einheit darstellt im politischen Bereich. Und das darauf, auch wenn es widersinnig erscheint im ersten Moment, aber das ist ein Argument, was die Soldatenmütter den jungen Männern immer wieder an die Hand legen und sagen, ich kann nicht auf meinesgleichen schießen.
Nach Kenntnis von Barbara Gladisch existiert ein schwebendes Agreement, demzufolge Soldaten dann nicht behelligt werden, wenn sie zwar den Einsatz im Kriegsgebiet verweigern, aber grundsätzlich zum Dienst in der russischen Armee bereit sind.
Bis jetzt gibt es über 500 Desertierte, die auf diese Art und Weise untergetaucht sind und denen also man nichts getan hat. Und das ist auch so ein schwebendes Agreement zwischen der Militärmacht und den Soldatenmüttern, dass man den desertierten jungen Soldaten, die bereit sind, in der Armee zu bleiben und bereit sind, in der Armee weiter ihren Dienst zu tun, abzuleisten, aber nicht an den Krieg, in das Kriegsgeschehen hereingezogen zu werden. Also diesen jungen Leuten ist bis jetzt noch nichts passiert, es sind keine Repressalien und es wird zwar mit Militärgericht gedroht, aber es ist noch nichts passiert und man hofft, dass man es auch dabei belässt.
Also die Schussrichtung ist keine Teilnahme an diesem heißen Krieg,
richtig.
Aber dienen in der russischen Armee,
richtig,
wird jetzt nicht kritisiert von den Frauen.
Doch, das wird wohl kritisiert von den Frauen, aber es wäre unklug, es jetzt in den Zusammenhang mit den Deserteuren zu machen. Sondern sie wollen ja die jungen Männer schützen und sie vor irgendwelchen Repressalien bewahren. Deshalb machen sie den kleinsten Schritt. Den großen politischen Schritt, der besteht natürlich darin, dass die Soldatenmütter sagen, wir drängen darauf und wir haben die haben auch schon sehr viele schriftliche Eingaben gemacht an die Duma-Abgeordneten und dergleichen, dass ein alternativer Soldatendienst eingeführt wird. Das heißt also, so wie es in Deutschland auch ist, Zivildienst und Militärdienst. Dass es jedem jungen Mann bereit, also ein Gewissensentscheid gestellt wird, zum Militärdienst zu gehen oder nicht. Aber das ist ein Märchen. Sie glauben nicht daran, dass auch in der Bevölkerung ein breiter Wille dafür da ist, denn der Soldatendienst ist letztlich eigentlich noch irgendwo auch aus der Geschichte her entstanden, ein Ehrendienst für junge Männer. Aber es ist ihr erklärter Wille, diesen Soldatendienst eben auch einem Zivildienst entgegenzusetzen.
Zum einen geht es also darum, die Soldaten, noch ehe sie an der Front eingesetzt werden, dazu zu bringen, dass sie nicht dort eingesetzt,
richtig,
werden. Aber dann geht es ja auch um die Soldaten, die da schon kämpfen in Tschetschenien. Und wie weit besteht denn da überhaupt die Möglichkeit für die Frauen, mit den Soldaten überhaupt zu reden und da irgendwie zu agitieren? Ich nehme an, das wird doch dann auch von der Militärführung wahrscheinlich unterbunden.
Ja, also die russische Militärführung ist also der größte Feind der Soldatenmütter. Während die Tschetschenien auf der Tschetschenien-Seite, das ist natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen Diplomatie, die Tschetschenen begrüßen die Soldatenmütter und unterstützen sie. Sie geben die Kriegsgefangenen raus, ihre Söhne geben sie raus, sie lassen die russischen Soldatenmütter in ihre Lager rein und die russischen Soldatenmütter können dort auch ihre Soldatensöhne, also ihre Söhne identifizieren und, wenn sie sie finden, auch mit nach Hause nehmen. Also die Zusammenarbeit, sage ich mal, zwischen dem Feind, dem Tschetschenen, die ist hervorragend, was dem russischen Militär natürlich ein fürchterlicher Dorn im Auge ist. Die Tschetschenen nutzen das natürlich aus, das ist völlig klar, und die Soldatenmütter, die holen sich ihren Profit, das heißt, sie wollen ihre lebendigen oder verletzten Jungen oder wollen zumindest auch wissen, wo der Verbleib ihrer Söhne ist. Die Zusammenarbeit mit der russischen Seite ist extrem schlecht. Sie werden von den Russen zurückgehalten auf ihrem letzten Friedensmarsch zum Beispiel, wurden sie geschlagen, sie wurden getreten, sie wurden gewaltsam abgeführt, sie wurden eingekesselt, sie wurden ich habe die Bilder gesehen, ich habe die authentischen Berichte der Frauen gehört. Die Frauen haben von ihren persönlichen eigenen Erlebnissen mit den russischen Militärs gesprochen, sehr eindrucksvoll und authentisch. Und daraus geht ganz klar hervor, dass sie in Situationen waren, wo sie nicht wussten, ob sie erschossen werden oder nicht. Sie haben sich also, die Mütter selber, in Todesgefahr begeben, indem sie also sich geweigert haben, zum Beispiel die Straßen zu räumen. Oder indem sie sich geweigert haben, den Befehlen der russischen Kommandeurs zu folgen. Sie sind sehr beharrlich, sie haben lange Listen der Namen dieser Soldatensöhne dabei, auf denen also sie mit den einzelnen Militärs sprechen wollen, wo ist der Verbleib dieser Söhne. Sie haben von den russischen Soldaten, Militärs keine Unterstützung bekommen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo sich irgendwelche Kommandeure dann haben erweichen lassen und die Mütter reingelassen haben in ihrem Büro, mit ihnen die Listen durchgegangen sind oder wo sie Hospitale besuchen durften.
Trotz der auch hiesigen Behörden bekannten Menschenrechtssituation in der russischen Armee bzw. in Tschetschenien erhalten russische Deserteure hierzulande kein Asyl.
dem russischen Leutnant Ibrahim Tschangulow, der den Weg in die BRD geschafft und im Februar einen Asylantrag gestellt hat, wurde vom Verwaltungsgerichtshof Hannover mitgeteilt, Desertion erreiche als Asylgrund nicht aus. Schließlich würden Deserteure überall auf der Welt bestraft. Tschangulow geht nun vor das Bundesverfassungsgericht. Ihm droht im Falle einer Abschiebung die Todesstrafe. Den deutschen Behörden sind Menschenrechtsverletzungen und Kriege der russischen Armee ohnehin egal. Schließlich gilt es, das gute Verhältnis zu Kurt Stutz Freund Jelzin nicht zu stören. Wohl auch aus diesem Grund wurde der tschetschenische Außenminister, der in dieser Woche in der BRD war, von der Bundesregierung nicht empfangen. Seine Forderung, Kohl möge am 9. Mai nicht nach Moskau fahren und dort Hände schütteln, die voller Blut sind, fand in Bonn ebenso wenig Gehör wie die Forderung nach Einrichtung einer international kontrollierten Sicherheitszone in Tschetschenien. Bei so viel Ignoranz gegenüber den in Russland tagtäglich stattfindenden Verbrechen hält es Barbara Gladisch vom Komitee für Grundrechte auch nicht für sinnvoll, den hiesigen Behörden in Sachen Menschenrechten zu vertrauen. Hilfe für Flüchtlinge, seien sie aus Russland, dem ehemaligen Jugoslawien oder aus anderen Ländern, müsse an den Behörden vorbei organisiert werden.
Für mich ist Deserteur ein Asylgrund. Desertieren ist für mich persönlich ein Asylgrund. Für die Politiker ist es kein Asylgrund. Da besteht eine Abmachung zwischen den einzelnen Ländern, weiß ich nicht von welchem Jahr, dass Deserteure, egal welchen Landes, kein Asyl bekommen können. Und daran hält sich leider auch die Bundesregierung. Also ich denke, solange das nicht hier in der Öffentlichkeit breit diskutiert wird und solange nicht auch die Parteien sich darüber endlich mal Gedanken machen, solange wird es leider auch bleiben. Ich habe die Erfahrung persönlich auch gemacht hier, dass eben Deserteure aus Ex-Jugoslawien ebenfalls hier kein Asyl bekommen haben. Und auch jetzt sind einige untergetaucht und die wir schützen, weil wir wissen, es hat keinen Sinn, mit rechtsstaatlichen Dingen sie in einen rechtsstaatlichen Ebene zu bekommen. Also es wird so sein, dass Deserteure, solange sich hier die Öffentlichkeit dazu nicht noch lauter bekennt und solange nicht rechtsstaatliche Grundsätze erlassen sind, solange werden Deserteure weltweit wahrscheinlich, die hier in Deutschland um Asyl bitten, kein Asyl bekommen.
Wer sich näher für die Situation in Russland interessiert, hat Gelegenheit dazu am kommenden Freitag bei einer Veranstaltung hier in Freiburg. Dort ist zu Gast Hugo Braun, langjähriger Korrespondent der UZ, der Zeitung der DKP in Moskau. Ist auch eine Veranstaltung der DKP. Das Thema ist der dritte Parteitag der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, der anscheinend bevorsteht, ich weiß es nicht genau, oder vielleicht schon vorbei ist. Das ist das Hauptthema des Referats. Es geht aber auch um Jelzin, um das Bündnis von Kommunisten und Nationalisten und sicherlich auch um den Krieg in Tschetschenien. Das Ganze findet statt am kommenden Freitag, den 21. April um 20 Uhr in der Gaststätte Tannenbaum in Freiburg in der Kronenstraße 12.